Heute als Gast haben wir einen erfolgreichen Gründer im Hardware-Bereich. Es ist eine sehr komplette, eine sehr gesamtheitliche Erfolgsgeschichte, von der ihr gleich erfahren werdet. Da hat jemand mit seinem Team ein Hardware-Produkt sehr erfolgreich positioniert, dieses zum Teil mit Crowdfunding in Millionenhöhe finanziert, zusätzlich auch professionelle Investoren dazugeholt. Das Ganze entstammt aus dem Maker-Movement und profitiert dann auch von Open Source. Und dieser Mix an Erfolgszutaten ist das Besondere dieser Geschichte. Und dann kommt eben noch dazu, dass dieser Mensch gerne davon berichtet, sehr gut davon berichtet. Das ist einer der Podcasts, wo man sehr viel lernen kann und wo man anschließend, ja, wenn man auf einem vergleichbaren Weg ist, definitiv connecten sollte, weil unser Gast heute bereit ist, sein Wissen zu teilen. Heute als Gast habe ich einen erfolgreichen Gründer im Bereich Hardware, genauer gesagt im Bereich Desktop Machines. Und dieser Erfolg basiert auf einer sehr interessanten Liste von Zutaten. Das ist unter anderem Open Source, da ist der Maker Movement dabei, Crowdfunding und dann eben auch Software, cloudbasierte Software. Und bevor wir jetzt auf all diese Themen zu sprechen kommen, lass uns erstmal über Teja, dich als Gründer sprechen. Wer bist du und was sollte unsere Community aus Makern und Manufacturern von dir wissen?
Ja, ich bin Thea, ich bin ursprünglich in einem ganz kleinen Bergdorf irgendwie im Süden von Deutschland geboren. Werkzeug hat mir schon immer Spaß gemacht, Basteln hat mir schon immer Spaß gemacht, aber durchaus auch Computer und Digitales. Und so kam dann eins zum anderen. Ich bin nach dem Abitur nach München gegangen. Ich habe da erst Digital Media Design studiert und dann habe ich nochmal Informatik studiert. Ich habe dann viele Jahre in Startups gearbeitet und irgendwann durch Zufall mein eigenes Startup gegründet.
Okay. Und wie kam es dann zu diesem Produkt? Warst du in diesem Maker-Movement, in diesem Tüfteln immer aktiv gewesen oder ist das irgendwie ein Zufall?
Ja, also ich hatte durchaus Zugang zu Makerspaces oder war Mitglied im Fab Lab. Ich habe selber halt einfach viel selbst gebastelt, sei es irgendwie ja die ersten Computergehäuse, aber auch dann irgendwelche kleinen Maschinchen, kleine Roboterarme. Und ich bin ja mit Lego-Technik groß geworden. Ich glaube, da kommt auch viel. Und habe ich irgendwann mal in meinem Arbeitsleben so eine Krise gehabt, weil ich habe einfach viel in Startups gearbeitet und habe da durchaus eine gute Arbeit gemacht, aber ich habe mir nie die Frage gestellt, was will ich denn eigentlich machen? Ja, und zu dem Zeitpunkt, das war so zum Ende 2013 rum, da war gerade dieser 3D-Drucker-Hype voll im Gange, also gerade für Consumer-3D-Drucker, und das fand ich auch ein echt spannendes Thema, und da habe ich dann gedacht, ja, befasse ich mich mal ein bisschen damit, nehme mir eine Auszeit. Ich habe dann irgendwie den ersten Prusa-Printer gebaut. Ich habe dann quasi da so meine ersten paar Ausdrucke gemacht. Das ist alles ganz nett gewesen. Aber ich habe auch gemerkt, boah, die Software an der Stelle ist noch total in den Kinderschuhen. Und dann dachte ich mir, vielleicht kann ich da irgendwo ansetzen mit meiner Informatiker-Ausbildung, um irgendwas zu verbessern. Und um da eine Entscheidung zu finden, habe ich mir ein Projekt gesucht, was ich mit einem 3D-Drucker realisieren kann. Und das ist was, das haben andere vor mir auch schon gemacht, ein Recycling eines DVD-Brenners. Man baut da den Laser aus, packt den auf eine Verfahrmechanik und hat dann einen kleinen Lasergravierer. Und ich habe das quasi, das, was andere da auch schon gemacht haben, eben neu umgesetzt mit Hilfe eines 3D-Druckers. Und hatte da sehr, sehr viel Spaß dabei. Dann hat ein Freund mal das Ergebnis gesehen, meinen ersten kleinen Lasergravierer, und hat gefragt, total cool, damit kann ich ja meine Holzgegenstände, die ich so als Schreiner mache, auch gravieren, kannst du mir da auch einbauen? Ja klar, brauche ich dir, hat mir auch Spaß gemacht. Wenn du mir die Teile bezahlst, ist super, weil dann habe ich keinen Verlust und so weiter. Und da hat aber schon einmal so ein Gedanke kam, so ja, okay, vielleicht gibt's andere, die auch so einen Lasergravierer brauchen. Und dann hat sich noch eine schöne Fügung ergeben. 2014 war es dann schon. Mein Bruder war gerade in den USA mit festem Wohnsitz. Und das war die Voraussetzung damals, dass man eine Kickstarter-Crowdfunding-Kampagne machen konnte. Und ich fand auch dieses Crowdfunding super spannend, weil es ja ermöglicht, aus so einem Bastelprojekt irgendwie mal einen Markttest zu fahren und auch vielleicht schon die ersten Kunden zu gewinnen. Und ich hatte ja prinzipiell schon ein fertiges Projekt und dann hatte ich nur noch den Aufwand, quasi ein Video zu machen, das Projekt vorzustellen. Und ja, das habe ich dann gemacht und habe das auf Kickstarter vorgestellt. Und wider Erwarten war das sehr erfolgreich. Und damit hatte ich auf einmal eben ein Startup am Bein.
Wow, und lass uns über zwei Sachen im Detail sprechen. Erstmal, du hast dann das einmal für dich umgesetzt und dann für diesen befreundeten Kollegen, diesen Schreiner. Und du warst dann aber schon so davon überzeugt, dass du wusstest, ne, das, was da bei Crowdfunding passiert, könntest du mit diesem Projekt realisieren. Du könntest das an Menschen versenden, die dann den gleichen positiven Effekt haben würden. Das Projekt war einfach so gut organisiert, dass es funktionieren könnte.
Ja, also das Projekt war sozusagen schon in einem, ich sag mal, ja, Minimal Viable Product ist zu wenig. Fertiges Produkt ist jetzt schon zu viel. Es war so in einem Zustand dazwischen drin. Ja, und ich habe einfach gewusst, es gibt einen, der hat da einen ganz konkreten Anwendungsfall dafür. Und mein Gefühl hat mir gesagt, ja, vielleicht gibt es da durchaus noch ein paar mehr. Und ich hatte noch ein anderes Gefühl, nämlich dieses Thema Crowdfunding ist durchaus gerade ein Trend. Da kann ich mir vorstellen, dass es wert ist, da Erfahrung drin zu sammeln. Und jetzt habe ich ja gerade die Chance, warum denn nicht?
Super. Und dann mit dieser ersten Crowdfunding-Kampagne, war das ein Selbstläufer, wo du tatsächlich nur dieses Video gemacht hast, oder war dann doch mehr Arbeit involviert?
Hm. Jetzt
Es
muss ich
klang
mal
gerade
kurz
sehr simpel,
nachdenken.
aber ich vermute, dass da mehr benötigt wurde, oder?
Ja, also prinzipiell, es war wirklich relativ simpel, weil eben das Projekt hatte ich schon und das Video, das haben wir ziemlich quick and dirty gemacht. Also da haben wir mit Handykameras und irgendwie einem ganz normalen Fotoapparat haben wir da schnell was aufgenommen. Der Ton, der war unterirdisch schlecht, den haben wir dann nochmal irgendwie mit einem Mikrofon parallel drüber gesprochen. Und dann haben wir das einfach mal auf die Plattform geklatscht, weil wir haben uns da auch selber nicht so ernst genommen. Wir haben dann gesagt, ja, okay, das ist jetzt einfach mal so ein Schuss ins Blaue. Wir freuen uns, wenn da was draus wird. Und wenn nicht, dann ist es auch kein Beinbruch. Dann haben wir jetzt irgendwie 2 Monate in den Sand gesetzt mit Videoerstellung und Kampagnenbeschreibung und Fotos machen und so weiter. Aber ja, dann haben wir ein bisschen Erfahrung gesammelt und dann war es das. Und wir haben da durchaus auch ein paar Annahmen getroffen, die waren grob falsch. Ja, also zum Beispiel, ich bin davon ausgegangen, dass die Leute, die da auf Kickstarter sowas dann unterstützen, dass das irgendwelche technisch versierten Nerds sind, die halt Spaß an der Technik haben, so wie ich auch. Und das war gar nicht der Fall. Also was wir da dann erreicht haben, das waren sehr viele kreative Leute, Künstler, Studenten, Lehrer, die einfach gesagt haben, so hey, ich brauche Lasercutting, ich brauche einen Lasergravierer, aber eben einen günstigen.
Und
Ja, und die haben wir erreicht.
was ist
Ja?
jetzt Mr. Beam? Also das Produkt heißt Mr. Beam. Was genau ist Mr. Beam? Was kann es alles? Wofür wird es verwendet?
Ja, also da muss ich jetzt auch noch sagen, ich erzähle mal, was Mr. Beam heute kann und nicht damals. Damals war es ein Lasergravierer. Heute ist Mr. Beam ein vollwertiger, fertig zusammengebauter, ready-to-use Lasercutter. Der kann im Prinzip schneiden und gravieren und schneiden zum Beispiel Materialien, angefangen bei Papier, Karton, aber auch bis hin zu einfach Sperrholz, ja, oder auch Massivholz. Haben wir jetzt gerade entdeckt, sowas wie jetzt irgendwie Zirbenholz, da gehen auch 5 mm, die man da durchschneiden kann. Ja. Gravieren gehen alle möglichen Oberflächen, insbesondere von organischen Materialien, Karton natürlich auch wieder, Holz jeder Art. aber auch Leder oder aber auch Schiefer oder aber auch Spiegelglas von der Rückseite, solche Sachen.
Das heißt, ich nutze das, wenn ich diese Materialien schneiden möchte, akkurat schneiden möchte oder auch, wenn ich sie verzieren möchte mit Schriften, mit Zeichnungen. Wer wendet sowas an und wofür? Ist das heute noch viel Hobby oder sind das Pros, die damit veredeln und verarbeiten?
Beides. Also wir haben wirklich eine extrem breite Zielgruppe und ich sag mal, ich nenne jetzt mal so die größten Segmente. Ja. Auf der einen Seite haben wir einige Hobbyanwender, ja, die sozusagen zu Hause Geschenke machen, Dinge veredeln oder Modellbau betreiben. Ja. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine, also ich glaube, das ist die größte Zielgruppe, das sind so Micro-Businesses, entweder inhabergeführte Ladengeschäfte, die quasi ihre Produkte, die sie im Laden haben, nochmal personalisieren vor dem Verkauf oder aber so kleine Selbstständige, die künstlerische Sachen machen, wo der Mr. Beam einfach die digitale Schere ist, die automatisch was ausschneidet oder eben graviert und die verkaufen ihre Produkte häufig über Etsy.com oder eBay oder eBay Kleinanzeigen oder aber auch auf Weihnachtsmärkten und so weiter. Dann haben wir noch eine große oder viele Kunden im Bereich Education, also irgendwelche Schulen, Berufsschulen, aber auch Universitäten. Und dann haben wir auch tatsächlich wirkliche Mittelständler, B2B-Kunden, also beispielsweise ein Verpackungshersteller, der macht damit Prototypen für solche Schweißstempel, die irgendwelche Blisterverpackungen zuschweißen. Aber auch wir sind als Zulieferer gelistet bei den drei größten deutschen Automobilherstellern, weil auch da viel Prototyping gemacht wird und so weiter. Ja.
Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Das Produkt, wie ist das positioniert? Ist das so die Go-To-Brand und Maschine für dieses Segment? Wer sind da eure Konkurrenten? Gibt es da weitere Produkte aus diesem Maker-Segment oder sind das dann immer nur diese professionellen Maschinen, die das Zehnfache direkt kosten?
Also prinzipiell, es gibt natürlich diese etablierten Lasercutter-Hersteller, die eigentlich hauptsächlich auf einen B2B-Markt zielen. Du hast da recht, da kostet quasi dann so eine Maschine das Zehnfache von unserer und die hat auch eine ganz andere Ausrichtung. Also die ist wirklich auf einen Produktiveinsatz getrimmt. Das heißt, die ist deutlich schneller und die ist aber auch von der gesamten Produktkalkulation so ausgerichtet, dass die halt möglichst 8 Stunden am Tag oder sogar mehr dauerhaft läuft, damit sie sich irgendwann rentiert und amortisiert. Ja. Unser Gerät hingegen ist eher sozusagen jetzt nicht für eine Massenproduktion geeignet, sondern einfach für flexibles, schnelles Prototyping. Und das ist jetzt nicht nur ein Aspekt von der Geschwindigkeit her, sondern das ist auch, weil unsere gesamte Maschine, die passt auf den Schreibtisch und die ist leise. Also das heißt, ich kann die auch einfach direkt in einem Ingenieursbüro laufen lassen, ohne dass da jemand irgendwie gestört ist. Ja, und das vereinfacht, sage ich mal, einen Entwicklungsprozess enorm, weil man quasi einen Umweg über eine Fertigung oder Prototypenfertigung sich spart. Und wir haben da eben, wie gesagt, so Verpackungsmaschinenhersteller, aber auch Architekten, die schätzen das sehr, dass sozusagen das neben ihrem iMac stehen kann und im Büro nicht stört und dann doch einfach schnell Ergebnisse gemacht werden. Ja, und aus dieser Maker-Szene, also wir sind da in Europa tatsächlich die Einzigen, die sowas anbieten. Wir haben ansonsten noch, sage ich mal, 2 Wettbewerber in den USA und noch einen in Australien. Und ja, für uns ist das sozusagen eine traumhafte Situation. Auf der einen Seite ein bisschen Wettbewerb zeigt ja immer, dass man sozusagen mit seiner Idee nicht ganz falsch ist. Ja, und auf der anderen Seite aber, die sind so weit weg, dass wir hier in Europa eine grüne Wiese haben.
Wie kann man sich jetzt die Firma drumherum vorstellen? Du hast damals begonnen aus einem eigenen Projekt heraus. Was hat sich seitdem alles getan und wie ist heute so der Stand der Dinge? Wie viele Leute seid ihr? Wie viele Maschinen sind auch im Einsatz? Welche Metriken gibt es, die man anwenden kann, um sich das vorzustellen, die Dimension vorstellen kann?
Ja, damals haben wir im Prinzip angefangen, wirklich zu dritt so als Garagenbastelfirma. Jetzt heute sind wir 15 Vollzeitmitarbeiter und wir haben uns auch quasi an anderer Stelle deutlich professionalisiert. Also wir machen beispielsweise nicht mehr die Produktion der Maschinen, wir machen nur noch Engineering, Softwareentwicklung und natürlich auch Marktentwicklung und Vertrieb. Aber die Produktion haben wir komplett abgegeben, weil es für uns einfach keinen Sinn macht, dass wir selbstständig da Maschinen anschaffen und uns irgendwie diesen Klotz ans Bein binden. Da gibt es andere, die können das viel besser als wir und auch viel skalierbarer als wir. Und ja, ansonsten, wir haben mehrere tausend Geräte weltweit im Markt. Ja, wir haben, oder unsere Geräte haben wir in 54 Ländern dieser Welt verkauft. Und das sind beides, sage ich mal, zwei Zahlen, die machen mich ein bisschen stolz. Ja, klar. Weil da hängt auch ein ganzer Haufen Logistikaufwand dran und vor allem auch eine Bereitschaft vom Team, diverse ja, zusätzliche Hürden zu nehmen, gerade was eben jetzt diese 54 Länder dieser Welt angeht. Ja, da hat man schon einen gewissen Overhead, den man mittragen muss und da braucht man ein Team, was sozusagen da nicht genervt davon ist, sondern was einfach auch sagt, ja, finden wir super so und möchten wir weiter so haben und da leisten wir auch dann sozusagen mal eben einen Support mit Hand- und Fußkommunikation über Skype, weil einfach keiner versteht die Sprache des anderen.
Das heißt, die Herausforderungen bei so vielen Ländern sind Logistik und Support. Ihr müsst aber jetzt nicht vor Ort irgendwelche Vertriebsstrukturen aufsetzen, sondern das geht alles digital. Und
genau.
Okay.
Also wir haben uns da sehr schlank aufgestellt. Wir haben, das ist auch wirklich so ein Credo, was wir in der Firma hier einfach leben, dass wir halt sagen, wir achten darauf, dass wir alles mit DHL abwickeln können. Das heißt, dass wir sozusagen in den einzelnen Ländern zum jetzigen Zeitpunkt keine Vertriebsstrukturen aufbauen, dass wir einfach als Firma schlank und schnell und flexibel bleiben.
Und wo geht die Reise jetzt für euch hin? Ihr habt ein sehr, sehr erfolgreich so eine Desktop-Maschine auf den Markt gebracht. Denkt ihr jetzt über weitere Desktop-Machines nach oder einfach Generation Nummer 3?
Ja, also ich meine, Ideen an Produktentwicklung haben wir prinzipiell genug, was da möglich wäre. Man muss natürlich da immer so die Balance machen mit, wie viel Produktweiterentwicklung kann ich mir denn leisten? Ja. Und ja, da skalieren wir einfach auch gerade unseren Vertrieb nach oben, dass wir da wieder mehr Spielraum haben. Wir wachsen gerade sehr schnell. Also wir sind jetzt hier das dritte Jahr in Folge mit 100% Wachstum unterwegs. Und das birgt natürlich auch an anderer Stelle, kommen da ein paar Schmerzen, gerade was Teamvergrößerung angeht, dann Übertragen von Werte und Kultur an neue Teammitglieder und so weiter. Das sind gerade eher so die Baustellen, an denen wir arbeiten. Und ja, natürlich, sage ich mal, alles, was wir entwickeln, geht in Richtung von unserer Philosophie, dass wir einfach diese schöne Technologie, Lasercutting und Lasergravur, dass wir die Einstiegshürde dafür so niedrig wie möglich legen wollen. Ja, wir haben prinzipiell industrielle Technologie, die vorher schon existiert ist, so klein skaliert, dass man sie eben wirklich zu Hause und auf dem Schreibtisch nutzen kann. Und ein wesentlicher Bestandteil davon ist auch, sage ich mal, ein anständiges User-Interface, was wirklich das Fachwissen, was man dazu benötigt, um das anzuwenden, auf ein Minimum reduziert. Und da sehen wir noch viel Entwicklungspotenzial. Und da sind wir auch unserer Meinung nach wirklich Marktführer in dem Bereich. Und das möchten wir auch weiterhin bleiben und ausbauen.
Und was passiert alles in diesem Bereich und Segment Laser? Euer Laser ist imstande, Materialien zu schneiden und zu gravieren. Was muss man da als Laie verstehen? Und das sind wahrscheinlich auch Teile, die ihr zukauft. Wie weit darf man das dimensionieren? Was sind da so allgemein auch die Herausforderungen, die ihr habt, die euch vielleicht auch vor irgendwas aufhalten, gegebenenfalls ja, mehr bieten zu können?
Also prinzipiell, ich mache mal einen ganz kurzen Überblick über, was machen wir mit dem Laser. Ja? Laser ist ja einfach nur sehr, sehr stark gebündeltes, gut kohärentes Licht, vereinfacht gesagt, ja, womit ich eine sehr hohe Energiedichte auf einer kleinen Fläche erreichen kann. Wenn ich jetzt diese Energie auf ein Material bringe mit meinem Laser, das ist kontaktlos, das ist sehr, sehr spannend in vielerlei Hinsicht für viele Anwendungen, weil ich quasi keine Krafteinwirkung auf dem Material habe. Und an der Stelle, wo der Laser auftritt, wird das Material extrem heiß und entweder verdampft es, verbrennt oder schmilzt. Und damit kann ich quasi ja eben Gravuren machen oder, wenn ich mehr Energie draufbringe, auch Materialien durchschneiden. Ja. Prinzipiell kriegen wir sehr viel Feedback, dass die Leute sich einfach gerne noch stärkere Laser wünschen, beziehungsweise sogar welche, mit denen man Metall verarbeiten kann. Ja, Metall können wir momentan mit unserem aktuellen Laser nicht verarbeiten. Und ich sag mal, da ist für uns eine Herausforderung. Es gibt natürlich stärkere Laser als die, die wir aktuell irgendwie einbauen, aber nicht zu einem vertretbaren Preis. Ja, also da würde ich mich dann sehr schnell in Dimensionen bewegen, in denen eben die etablierten Industrie-Laser-Cutter angeboten werden. Und das ist aber nicht unsere Zielgruppe, nicht unser Kundensegment, die verstehen wir nicht so gut, die können wir auch aufgrund von unserer Vertriebs- und Supportstruktur nicht bedienen. Und von dem her fokussieren wir uns einfach viel mehr auf, sag ich mal, unsere Kunden, die weniger Leistung brauchen, ja, weil sie einfach Prototypen machen, weil es schon genug Mehrwert ist, wenn sie einfach ihre eigene Arbeitszeit nicht mehr in das Ausschneiden von irgendwelchen Sachen investieren müssen. Und da muss ich natürlich aber auch dann einen Preispunkt von meinem Produkt treffen, der für diese Zielgruppe akzeptabel ist. Und deswegen kann ich momentan keine 100 Watt Laser einbauen, weil die einfach meinen Produktpreis verzehnfachen. Warum können wir im Prinzip dann doch noch einen Laser anbieten, der günstig genug ist und trotzdem aber genug Leistung hat, um Materialien zu schneiden? Und da gibt es eine ganz interessante Entwicklung. Es gibt einige Consumer-Produkte, die verwenden auch solche hochenergetischen Laser und werden da in einer Millionenstückzahl hergestellt. Und dann fällt der Preis für diese Laserquellen auf ein akzeptables oder für uns akzeptables Niveau. Und für uns ist so ein bisschen sozusagen die Wachstum oder die Leistungsbarriere, dass es ein Consumer-Produkt geben muss, was in einer Millionenstückzahl hergestellt wird, was sozusagen den Preis für eine entsprechende Laserquelle mit viel Leistung sinken lässt. Ja. Und es gibt da viele Entwicklungen im Markt. Also das ist wirklich, man kann sagen, ich glaube, von Monat zu Monat gibt es sehr spannende neue Ankündigungen. Aber ja, es zieht sich so ein bisschen immer, was sozusagen die Anwendung wirklich in der Millionenstückzahl angeht, weil viel davon geht einfach in Industrie, viel davon geht eben in irgendwelche Wissenschaft und das ist für uns preislich einfach unattraktiv.
Ja. Das heißt, diese Laser, die jetzt verwendet, mit dem du damals begonnen hast, das war einer für den DVD-Brenner oder DVD-Player. Genau. Und die heutzutage verbaut, die kommen dann wahrscheinlich auch aus der Elektronik-Sparte und dann aus Fernost.
Ja, also ich meine prinzipiell wirkliche Laserhersteller oder Laserquellenhersteller, die wirklich den Emitter auch machen, gibt es jetzt weltweit nicht so viele. Und ja, sie kommen nicht nur aus Fernost, gibt ja auch ein paar deutsche Firmen, die sowas machen. Ja, und was genau das für ein Produkt ist, möchte ich jetzt an der Stelle aber nicht sagen, also wovon wir unsere Laser beziehen, weil das ist nicht ganz einfach herauszufinden.
Okay.
Und jetzt, da haben wir einen gewissen Vorsprung.
Okay, sehr gut. Du sprachst eben schon davon, dass ihr die Produktion ausgelagert habt. Was kannst du denn dazu berichten? Ihr produziert das dann über eine Agentur oder dann direkt mit einem Hersteller, der alles übernimmt. Wo und wie?
Also wir haben im Prinzip eine zweigeteilte Produktion. Auf der einen Seite gibt es, sage ich mal, sehr viel mechanische Metallverarbeitung. Das haben wir ausgelagert an einen großen Hersteller in Ungarn. Ja. Das ist einfach quasi am wirtschaftlichsten. Und dann haben wir hier in Deutschland einen Electronic Manufacturing Service, der übernimmt für uns sozusagen die gesamte Montage der Maschine plus den Elektronikeinbau und auch die Produktion der Elektronik und auch dann sozusagen Qualitätskontrolle, Selbsttest und die Logistik für den Versand.
Okay. Und wie kann man sich jetzt so eine Beziehung vom Start vorstellen? Du bist dann dahin mit dem ersten erfolgreichen Mr. Beam und konntest dann darauf verweisen, dass es einen Markt dafür gibt und hast dann mit denen das zusammen weiterentwickelt? Oder habt ihr nach einer gewissen Phase, wo ihr es selbst versucht habt, euch dafür entschieden, mit einem Pro das auszulagern und gemeinsam zu machen? Wie war da so die Herangehensweise?
Also wir haben bei dem allerersten Mr. Beam Crowdfunding-Produkt, da haben wir die Produktion quasi mehr oder weniger selbst gemacht und haben lediglich die Elektronik auch von unserem heutigen Elektronikdienstleister quasi fertigen lassen. Wir haben daraus gelernt, dass sozusagen die Produktion selbst machen, das ist aufwendig. Da brauche ich vor allem auch das Know-how über funktionierende Prozesse, ja, was wir nicht hatten, wo wir ein paar schmerzhafte Erfahrungen auch gemacht haben. Und die größte Erkenntnis war eigentlich, die Produktion nimmt dann bei uns so viel Zeit in Anspruch, dass nichts mehr übrig bleibt für Business Development und Produktweiterentwicklung. Und deswegen haben wir dann auch bei der Nachfolgegeneration gesagt, von vornherein, das Produkt muss so gestaltet sein, dass wir nicht in der Fertigung involviert sind. Ja? Wir haben natürlich dann auch mal so eine Rechnung aufgestellt und haben mal gesagt, ja gut, aber wenn wir das und das und das selber fertigen, dann sind wir ja günstiger, als wenn wir jetzt da irgendwelche ja, hohen, teuren Arbeitsstunden bei einem Dienstleister bezahlen. Ja? Aber also das ist immer ein bisschen zu kurz gedacht. Man kauft sich ja dann in dem Moment auch sozusagen Maschinen, ja, die man für die Produktion braucht. Und mit diesen Maschinen nagel ich mich ja auf eine bestimmte Fertigungsmethode über Jahre hinweg fest. Ja. Und das schränkt einen immens ein bei der Weiterentwicklung vom Produkt. Also irgendwie ein Wechsel von sage ich mal, Sheet Metal Bending hin zu Spritzguss sozusagen, der würde dadurch viel, viel, viel mehr rausgezögert werden, weil man ja schon eine Maschine hat, die man erstmal amortisieren muss. Und das ist für uns nicht attraktiv gewesen. Da möchten wir einfach mehr Flexibilität haben, weil wir auch einfach immer noch in einem Stückzahlbereich sind, wo wir sozusagen in Chargen produzieren und wo wir da ein bisschen flexibel eingreifen wollen, was Nachbesserungen an den verschiedenen Produktchargen und sowas angeht. Ja.
Was sind jetzt so die 3 oder 5 Stärken und vielleicht auch ein paar Schwächen aus dieser Beziehung?
Also ich glaube, die größte Stärke, die wir aktuell haben, ist, dass wir uns eine Firma rausgesucht haben, die mit uns auf Augenhöhe ist.
Ja, wie groß sind die? Wie viele Mitarbeiter haben die,
das irgendwie einschätzen? Also aktuell haben sie, glaube ich, um die 18.
Okay, ja. Okay.
Und als wir damals quasi sie rausgesucht haben, da waren wir 6 Mitarbeiter und, oder die 5, genau, und die waren im Prinzip um die 10. Ja, okay. Und das ist was, ich glaube, wenn ich da eine Lektion für die Zukunft gelernt habe, ist sozusagen, es ist viel besser, mit jemandem auf Augenhöhe zu arbeiten, weil einfach, wenn es mir weh tut, tut es ihm auch weh und umgekehrt. Und damit habe ich eine viel größere Aufmerksamkeit, wenn irgendwo was klemmt. Und das ist verdammt wichtig.
Und was seid ihr jetzt imstande, pro Charge wie schnell zu produzieren? Was sind so die Output-Möglichkeiten?
Also wir haben prinzipiell jetzt ein Setup gefunden, also unter anderem auch durch die Auslagerung von der ganzen Blechverarbeitung nach Ungarn, dass wir flexibel zwischen, ja, ich sag mal irgendwie unter 100 Stück bis hin auch zu 600 Stück, 700 Stück im Monat auch liefern könnten.
Wow.
Also das ist eigentlich ein echt angenehmes, skalierbares Setup.
Okay, super. Und dann war also einer der, warum ich auf euch aufmerksam geworden bin, Zutaten für euren Erfolg, ist dieses Thema Crowdfunding. Im Vorgespräch habt ihr schon mal erwähnt, dass wir diesen Podcast auch machen, um Akteuren und Treibern in der produzierenden Industrie gewisse Themen auch näher zu bringen. Crowdfunding, was bedeutet das im Detail und wie habt ihr das unternehmerisch angewendet?
Also Crowdfunding muss ich jetzt ganz kurz ein bisschen eingrenzen, weil da gibt es sehr viele Verständnismöglichkeiten. Was wir gemacht haben, ist ein Reward-based Crowdfunding. Das heißt sozusagen, es ist eine Art Vorverkauf. Wir haben keine Firmenanteile abgegeben an der Stelle, sondern wir haben unser Projekt vorgestellt, haben gesagt, hey, wenn du an der Realisierung dieses Projektes beteiligt sein möchtest, dann spende uns dieses Geld. Und wenn du quasi mehr als so und so viel spendest, kriegst du quasi als Dankeschön dann ein Exemplar unserer Produkte. Ja. Und damit sind wir nach wie vor Herr über unsere eigene Firma gewesen und müssen nicht, wie jetzt im Gegenzug bei Crowdinvesting, mit irgendwie einem Gesellschafterhaufen von mehreren hundert Leuten eine Jahresplanung durchführen. Das ist für uns was sehr Wichtiges gewesen, weil wir wollten da einfach die Fäden bei uns in der Hand halten und den Managementaufwand für die Firma gering halten. Ja.
Hat dieser Mensch, der dann irgendwas spendet und auch über einen gewissen Betrag hinaus spendet, einen Anspruch auf irgendwas?
Das ist eine sehr gute Frage. Da gehen die Meinungen auch auseinander und ich sag mal, gesetzlich gibt es, glaube ich, noch keinen richtigen Präzedenzfall dazu. Ja? In Deutschland, also es gilt ja quasi dann deutsches Recht, ja, und auch wenn das über eine amerikanische Plattform, in dem Moment Kickstarter, abgelaufen ist, in Deutschland würde das behandelt werden wie ein Vorverkauf. Ja, ich habe im Prinzip eine Ware bezahlt mit einem Lieferdatum in der Zukunft, was auf was in der Kampagne kommuniziert worden ist, wie zum Beispiel in 2 Jahren oder sowas. Ja? Und man kann jetzt im Prinzip, ja, also meistens kommt es dabei irgendwie zu Verzögerungen, ja, auch bei uns. Teilweise, also die letzten, die wir ausgeliefert haben von dieser Crowdfunding-Kampagne, die haben mehr als 3 Jahre darauf warten müssen. Das ist natürlich bitter. Und da sind auch einige dann natürlich auf uns zugekommen, haben gesagt, nee, es tut mir leid, ich brauche das Geld jetzt anderweitig, kann ich irgendwie das zurückhaben. Ja? Und da ist jetzt sozusagen immer die Frage, lässt man das wirklich drauf ankommen und sagt, ja gut, nee, sorry, Pech gehabt, wurde anders kommuniziert, musste jetzt in den sauren Apfel beißen, oder ist man in einer gewissen Weise kulant und sagt so, ja gut, können wir schon auf dich eingehen, verstehen wir, aber versteh du auch uns. Wir haben ja quasi mit deinem Geld schon in einer gewissen Weise gearbeitet. Wir können jetzt auch der Fairness gegenüber den anderen Unterstützern, können wir nicht dir den vollen Betrag zurückgeben, sondern würden dir halt abzüglich 30% was zurückgeben. Und mit einfach dem persönlichen Austausch, mit dem Gespräch sind wir bei allen diesen Fällen, und es waren wirklich wenige, sind wir da zu einer Einigung gekommen.
Das heißt also allgemein, wahrscheinlich haben Sie einen Anspruch auf die Auslösung oder auf den Erwerb. Ansonsten ist aber der Setup für ein Crowdfunding innerhalb Deutschlands sehr einfach, vor allem wenn man die Methode wählt, die ihr gewählt habt. Es ist ein Vorverkauf, der beginnt mit der Crowdfunding-Kampagne und natürlich der Vorbereitung. Und letzten Endes sammelt man Budget ein, um so ein Produkt zu realisieren. Und darüber hinaus gibt es keine weitere Bürokratie. Man muss nicht irgendwas Neues gründen. Man muss sich auch gar nicht explizit jetzt unbedingt beraten lassen, sondern das kann und darf jeder machen.
Genau, das darf prinzipiell jeder machen. Ich sag mal, eine gewisse Beratung ist im Vorfeld nicht schlecht. Allerdings, die muss ich mir nicht teuer erkaufen, sondern da gibt es auf der einen Seite von den Crowdfunding-Plattformen sehr viel gute Inhalte, die man sich anschauen kann. Es gibt darüber hinaus aber auch, sage ich mal, viele Blogbeiträge oder Vorträge. Ich habe selber auch jetzt bestimmt seit der Crowdfunding-Kampagne 10, 12 Vorträge oder sowas gehalten über das Thema. Man kann im Prinzip andere erfolgreiche Projekte einfach mal anschreiben und sich austauschen. Lauter solche Sachen. Also da gibt es genügend Möglichkeiten, sich gut darauf vorzubereiten. Dazu gibt es tatsächlich auch noch Fördermöglichkeiten. Also ich weiß zum Beispiel, die Stadt München hat das ganze Thema für sich entdeckt, durchaus auch durch die IHK. Und die Stadt München bietet zum Beispiel sowas an, dass wenn man eine Crowdfunding-Kampagne machen möchte, dann gibt es als unterstützend dazu bis zu 3.000 Euro, die man in die Vorbereitung der Kampagne stecken kann, sei es durch, sage ich mal, professionelles Erstellen eines Kampagnenvideos oder einer Webseite oder. Ja. Die IHK an sich hat in München auch eine eigene Crowdfunding-Abteilung. Da kann man sich zum Beispiel auch Wissen abholen, unter anderem auch, was sozusagen den rechtlichen Rahmen angeht. Ja, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass wenn man so eine Kampagne macht, dass man trotzdem irgendwie eine Art Firma gründet, damit man sozusagen nicht aus Versehen diese ganzen Einnahmen, die dann auf einmal kommen, sofort versteuern muss, sondern dass man im Prinzip da wirklich auch sinnvoll wirtschaftlich mitarbeiten kann. Und ob das jetzt eine UG oder eine GmbH oder aber auch einfach eine GbR ist, das hängt quasi dann wiederum vom jeweiligen Produkt ab. Ja, in unserem Fall, wir haben damals eine UG gegründet, einfach weil da eine Haftungsbeschränkung drin ist, weil das in einem Produkt, wo quasi ein Laser drin ist, wo aber auch Elektrik drin ist, auf jeden Fall Sinn macht.
Und ihr habt jetzt zwei Crowdfunding-Kampagnen abgeschlossen. Die erste für Mr. Beam 1 war 2014. Da habt ihr innerhalb von 32 Tagen 180.000 Euro eingesammelt.
$180.000.
Dollar, okay. Und die zweite Kampagne war 2016 für Mr. Beam 2. Und da habt ihr fast 1 Million Dollar eingesammelt, innerhalb von 30 Tagen.
Da haben wir fast 1 Million Euro eingesammelt. In Dollar waren es tatsächlich knapp über 1 Million.
Okay. Ja, das waren so die Daten, die ich von Kickstarter bekommen habe. Wie haben sich diese beiden Kampagnen auch für euch unterschieden? Vom Aufwand her, von der Vorbereitung her und vielleicht auch von der ganzen Dimension?
Also ich sag mal, die Kampagne Nummer 1, da waren wir vollkommen naiv, unerfahren und haben sie ja aus Spaß an der Freude einfach mal schon mit Motivation und Enthusiasmus, aber wir haben sie relativ quick and dirty auf die Beine gestellt. Ja. Bei der Kampagne Nummer 2, da hatten wir ja schon eine gewisse Erfahrung, wie man so eine Kampagne angeht. Da haben wir auch quasi das Video deutlich professioneller aufgezogen. Da haben wir die Story viel detaillierter überlegt und geplant. Da haben wir aber auch sozusagen vorbereitend schon uns eine Art Audience oder ja, so eine Art Community aufgebaut, die wir dann zum Kampagnenstart angeschrieben haben. Und da haben wir innerhalb der ersten 2 Stunden, glaube ich, schon irgendwie unser Ziel geknackt gehabt. Und also da sage ich mal, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Zusätzlich hatten wir auch einen echt guten Austausch mit Kickstarter an der Stelle und das war auch noch sehr hilfreich für diese Kampagne.
Okay, und das heißt jetzt von der Erfahrung mit der zweiten Kampagne, hätte man aus der ersten Kampagne auch mehr machen können, wenn man denn sich besser vorbereitet und diese 30 Tage adäquat nutzt?
Genau, also die Vorbereitung, sage ich mal jetzt, für die erste Kampagne, die bestand bei uns da drin, dass wir uns irgendwie so einen Blogartikel angeschaut haben, How to raise $1 million on Kickstarter. Ja, da hat irgendeiner mal berichtet, oder was, how to raise a 6-digit, ja, irgendwie sowas, in so einem Blogartikel. Den haben wir uns durchgelesen, wir haben nochmal das Kickstarter-Kampagnenhandbuch durchgelesen und das war's. Und bei der zweiten Kampagne, da haben wir im Prinzip von vornherein größer gedacht. Da haben wir im Prinzip gesagt, ja, wir möchten zum Kampagnenstart schon eine gewisse Publicity haben. Wir haben im Prinzip uns eine Art Presseverteiler gebaut. Wir haben sozusagen eine Community aufgebaut. Ich glaube, unser Newsletterverteiler hatte damals schon irgendwie 2000 Mitglieder da drauf. Und die haben wir angeschrieben zum Kampagnenstart. Wir haben dann im Prinzip aber auch ganz aktiv nochmal geschaut, während der Kampagnenlaufzeit irgendwelche Presseartikel oder andere Blogger dazu zu bewegen, darüber zu schreiben. Ja, wir haben auch ein bisschen Google-Anzeigen geschaltet für unsere Kampagne. Das war alles nicht so wahnsinnig notwendig, aber weil sie eh gut lief. Aber prinzipiell, wir haben uns da intensiver drauf vorbereitet, sind professioneller rangegangen, haben auch, was, sage ich mal, jetzt die ganze Produktkalkulation angeht, haben wir sehr viel aus den Fehlern der ersten Kampagne gelernt, haben mit viel größeren Margen und auch mit mehr Verzögerung gerechnet. Ja.
wenn, also es nach zwei erfolgreichen Kampagnen und auch jetzt der Teilnahme an Diskussionen dazu, Public Speaking dazu, kannst du dir vorstellen, dass gibt es deutsche Marken, deutsche Hersteller, wo du dir sehr gut vorstellen kannst, dass die Crowdfunding für gewisse Produkte auch anwenden könnten? Ob es jetzt ein Bosch ist, ob es ein Miele ist oder was auch immer, wird das in deren Marketingmix passen? Oder wäre das ein zu großer Bruch?
Keine Ahnung. Ich glaube, das funktioniert nicht an der Stelle, weil das Crowdfunding oder dieses Reward-Based Crowdfunding, das ist, da ist die Story eine andere. Ja, also die Story ist die zielt sehr stark auf die, ja, diesen Community-Gedanken an und das Involvieren von anderen. Ja, du erzählst prinzipiell die ganze Zeit, mit deiner Hilfe schaffe ich dieses Produkt auf die Beine zu stellen, das würde sonst nicht zustande kommen. Ja, ich brauche wirklich deine Unterstützung und du kannst Teil davon sein, dass wir ein so modernes, innovatives Produkt an den Start bringen, was sonst einfach weltweit nicht existieren würde. Ja, und wenn diese Story von, sage ich mal, einem kleinen Underdog-Startup erzählt wird, funktioniert das sehr gut. Wenn jetzt ein Miele das erzählt, dann ist es, glaube ich, wenig glaubwürdig. Da würde man sich fragen, ja, habt ihr nicht eigentlich genügend Geld, um das selber auf die Beine zu stellen? Macht ihr hier gerade irgendwie so eine Art billigen Markttest? Also ich glaube, da dreht sich das eher um.
Okay. Aber was es ja bei Crowdfunding-Kampagnen oftmals gibt, sind diese verschiedenen Levels, die man erreichen kann. Je mehr die Crowd einsammelt, desto mehr an Funktionalitäten und Eigenschaften kann man dann perspektivisch freischalten. Das habt ihr in der zweiten Kampagne auch gemacht, ne?
Das haben wir auch gemacht und das ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil, weil du möchtest ja sozusagen auch die ganzen Leute, die dich unterstützen, motiviert halten, dass sie weiter drüber reden und versuchen, andere Leute mit auf die Kampagne aufmerksam zu machen, dass sie quasi nicht nur beim Erreichen des Ziels die Gewissheit haben, ja gut, jetzt wird es ja quasi gebaut, jetzt kriege ich es ja, sondern dass sie sozusagen eine Motivation haben, darüber hinaus auch neuen Leuten oder neue Leute mit an Bord zu bekommen, damit weitere Funktionalität freigeschaltet wird. Das ist ein bisschen tricky, sage ich mal, aus der Sicht des Kampagnengründers, weil dadurch, dass quasi mehr Leute das Ganze finanzieren, ja, hat man zwar insgesamt mehr Geld, aber auch quasi linear gleich oder äquivalent mehr Verpflichtungen. Das heißt, die zusätzlichen Funktionen, die ich dann realisieren kann, die kann ich prinzipiell nur durch Skaleneffekte finanzieren in meiner Kalkulation, es sei denn, ich habe sie vorher eh schon eingeplant. Oder es sei denn, es sind solche Funktionen, sage ich mal, die nur mit Einmalkosten abgedeckt werden, wie jetzt, sage ich mal, reine Softwarefunktionalität oder vielleicht, sage ich mal, irgendwie das Anbieten in verschiedenen Farben. Ja. Also da muss man, das ist ein wichtiger Anreiz für die Unterstützer, aber man muss da sehr aufpassen in der Kalkulation, dass man da nicht was Unrealistisches sich ans Bein bindet.
Und dann habe ich recherchiert, dass du empfiehlst, dass man sich parallel zur Crowdfunding-Kampagne auch mit professionellen Investoren trifft.
Ja.
Warum?
Warum? Ich sag mal, bei der Realisierung einer Crowdfunding-Kampagne, da kann sehr viel schief gehen. Ja, also das fängt damit an, dass einfach man selten das Produkt so weit serienreif entwickelt hat. Ja, man hat den funktionierenden Prototypen, der ist ja auch notwendig für die Kampagne. Und man hat aber dann noch einen gewissen Aufwand, um das Produkt wirklich produktionsreif zu kriegen. Und da gibt es Verzögerungen. Ja, man kann ja auch, sage ich mal, schlecht mit einer Stückzahl kalkulieren, weil die finale Stückzahl, die man dann wirklich produzieren muss, die steht ja erst am Ende der Kampagne fest. Und in unserem Fall war das irgendwie 10-mal mehr, als wir vorher gedacht hatten. Ja? Und um jetzt sozusagen dann trotzdem sinnvoll zu produzieren, muss ich gegebenenfalls manche Teile nochmal austauschen und anpassen. Und dann habe ich eine eine, sage ich mal, ungünstige Situation. Ich muss mir vielleicht für irgendein Bauteil einen anderen Hersteller suchen, weil der Hersteller, mit dem ich bisher geplant habe, skaliert in dem Maße nicht mit, ja, oder nur unrentabel mit. Ja. Und mit dieser Crowdfunding-Kampagne ist man ja quasi, zeigt man weltweit jedem, wie viel Geld man gerade zur Verfügung hat. Und das sieht natürlich auch dann ein neuer Zulieferer. Und der möchte dann in dem Moment auch seinen Anteil vom Kuchen abhaben. Das heißt, die Verhandlungen über Einkaufspreise sind da wirklich zäh und schwer. Und dazu hat man auch noch, sage ich mal, den Zeitdruck, weil man muss ja auch irgendwo im Zeitplan bleiben und liefern. Und das wissen natürlich die Zulieferer auch. Ja. Und das ist eine Schwierigkeit, da kommt es zu Verzögerungen. Eine andere Verzögerung kann auch sein, dass zum Beispiel Zertifizierung oder elektromagnetische Verträglichkeit oder sowas, dass da ungeahnte Hürden noch kommen, die man irgendwie nehmen muss, was dann auch nochmal zu einer Verzögerung führt. Ja? Und auf der Kostenseite hat man natürlich dann in dem Moment auch sein Team mitzutragen, was je nach Komplexität vom Produkt halt schon einfach 5, 6, 7 Leute mindestens sein können. Ja? Und damit man dann trotzdem mit dem Geld hinkommt, ja, oder sag mal, oft kommt man nicht mit dem Geld auch hin, weil diese Verzögerungen hat man in der Form dann doch nicht eingeplant. Und um da einfach einen doppelten Boden zu haben, ist zum Beispiel ein externer Investor sinnvoll. Ja? Jetzt überzeuge ich so einen externen Investor prinzipiell mit 2 Dingen. Ja? Das eine ist die Idee, die ich habe, oder das Produkt. Das andere ist aber, und das ist der viel wesentlichere Teil, das Vertrauen, dass ich bzw. das Team in der Lage sind, die Herausforderungen zu meistern. Ja? Und dieses Vertrauen aufzubauen, das geht nicht spontan. Die Überzeugung vom Produkt, die geht relativ spontan und insbesondere, wenn man, sage ich mal, eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne hat, das ist der beste Markttest, den man jemals haben kann, dann hat man da wirklich so einen Beleg, es gibt da draußen Leute, die möchten mein Produkt haben. Ja, das ist quasi für den Investor auch dann ein relativer No-Brainer. Da sagt er einfach, ja, wunderbar, Haken dran. Und dann bleibt die Frage, ist das Team in der Lage, dieses Produkt auch wirklich auf die Straße zu bringen und die damit verbundenen Schwierigkeiten, also sei es irgendwie jetzt alles, was auf der Produktionsseite passiert, aber auch Schwierigkeiten wie Wachstum im Team und Kultur und das Anheuern von neuen Fachleuten und so weiter, diese Art von Schwierigkeiten zu meistern, ja, plus dann auch noch den Vertrieb zu meistern nach der Crowdfunding-Kampagne hinaus, weil das ist definitiv kein Selbstläufer. Und um das dem Investor zu zeigen, muss er einen einfach eine ganze Weile beobachten, ja, und da würde ich sagen, Minimum sind 3 Monate, eher 6 oder noch länger, ja. Und jetzt habe ich im Prinzip 2 Möglichkeiten, so einen Investor anzusprechen. Ich kann den entweder vor der Crowdfunding-Kampagne ansprechen oder ich kann ihn sozusagen nach der Crowdfunding-Kampagne ansprechen. Ja? Und wenn ich jetzt einfach Vor- und Nachteile mal gegeneinander aufwiege, ja, vor der Crowdfunding, oder ich fange an mit nach der Crowdfunding-Kampagne, da habe ich prinzipiell viele Probleme am Start, die ich irgendwie lösen muss. Ja, und gleichzeitig habe ich den Zeitdruck, weil auch das Geld weniger wird und so weiter. Und da bin ich, was so eine Investorenansprache angeht, immer in der Defensive. Ich muss mich die ganze Zeit mit Problemen rumschlagen. Ich kann zwar auch demonstrieren, dass ich Probleme lösen kann, aber ich bin immer in der Defensive und bin irgendwo abhängig dann davon, wenn es schlimm läuft, dass ich von jemand externem Geld bekomme. Ja, und das weiß der natürlich auch für sich zu nutzen. Da sinkt dann sozusagen die Bewertung der Firma etc. Und irgendwann habe ich vielleicht auch sogar gar keine andere Wahl mehr, außer irgendeinem Deal zuzustimmen, den ich sonst niemals irgendwie machen würde. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, sage ich mal, vor der Crowdfunding-Kampagne, also während meiner Vorbereitung für Video und Prototyp und so weiter schon mit Investoren spreche, ja, da begegne ich natürlich schon irgendwo einer gewissen Skepsis, was das Produkt angeht. Ja. Aber ich kann auch demonstrieren, dass ich in der Lage bin, Probleme zu lösen auf dem Weg bis zur Crowdfunding-Kampagne. Ja. Und dann ist sozusagen, wenn die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich läuft, dann ist eine große Euphorie da. Dann habe ich sozusagen die Überzeugung von Produktseite geschafft. Und ich habe gleichzeitig aber auch überzeugt, dass ich in der Lage bin, so ein Projekt irgendwie zu stemmen und das Vertrauen dieses Investors möglicherweise gewonnen und habe sehr viel bessere Karten, quasi da eine Art Deal auszuhandeln, der für mich viel positiver ist, weil ich nicht in einer abhängigen Rolle bin, wo ich dringend das Geld gerade brauche, weil ich habe ja dann das Geld von der Crowdfunding-Kampagne und weil ich sozusagen wirklich auf so eine Euphoriewelle reite. Ja, und dann ist es eher so ein, wer von den Investoren möchte jetzt hier bei diesem tollen Projekt mit dabei sein, als ich suche mir jetzt gerade händeringend jemanden, der sozusagen an das Produkt glaubt, was sich jetzt gerade, was sich verzögert hat und wo ich jetzt aber zur Realisierung und auch zur Erfüllung meiner Crowdfunding-Verpflichtungen halt noch weiteres Geld brauche.
Wer investiert in Desktop-Machines? Sind das die typischen Investoren, die auch in Berliner Startups oder internationale Startups investieren? Oder waren das jetzt Family Offices bzw. Institutionen, die nahe der produzierenden Industrie sind?
Also vollkommen unterschiedlich. Und ich glaube, die typischen Investoren, also die VCs, die sind es nicht. Die sind es eher nicht. Die sind quasi, was Hardware angeht, eher skeptisch, weil einfach die Skalierung von einem Hardware-Produkt ist wirklich schwierig. Ja, das so eine Software, das kann ich sozusagen mit sehr wenig Aufwand einfach beliebig oft kopieren und ausrollen. Während bei Hardware, da habe ich quasi immer eine Linearität drin, was die Produktion angeht, was aber auch sozusagen den Kundensupport und sowas angeht. Ja. Und deswegen sind es jetzt quasi nicht die VCs, die innerhalb von 5 Jahren mit ihrem Investment eine Verzehnfachung des Werts anstreben, sondern es sind eher, ich sag mal, längerfristig denkende Investoren. Es gibt da unglaublich viele davon. Das war mir am Anfang auch gar nicht bewusst. Ja. Insbesondere einfach, ich sag mal, Mittelständler, die ihre Firmen verkauft haben oder in Rente gegangen sind, die im Prinzip auch Spaß daran haben, zu sehen, wie so ein kleines Unternehmen wächst, weil sie selber sowas schon mal aufgebaut haben. Ja, ja klar. Leute, die im Prinzip auch da ein Gefühl haben, dass sie mit ihrer Erfahrung, die sie über 50 Jahre oder sowas gesammelt haben, einen echten Mehrwert bieten können. Und das können die tatsächlich auch. Ja, das ist ja, ich sag mal, in der reinen Softwarebranche, da hat ein Wissen ja eine viel, viel, viel kürzere Halbwertszeit als jetzt in so einer Produktionsbranche. Ja, und jemand, der einfach schon in den 80ern oder 70ern funktionierende Produktionsprozesse aufgesetzt hat, ja, dieses Wissen ist heute noch irgendwo aktuell, auch wenn es heute andere Maschinen sind. Aber das, worauf man achten muss, wo man im Prinzip einen QA-Check einbauen muss, das ist nach wie vor aktuell. Ja, und wir haben da jetzt so einen Mix an Bord, also sage ich mal einerseits von wirklich institutioneller Beteiligungsgesellschaft über Family Office, über aber auch Business Angels, die sozusagen so aus dem Mittelstand kommen.
Und was ist da seit 2014 alles passiert? Wie viele Runden gab es? Kann man offen darüber sprechen, wie viel Geld ihr geraced habt?
Also wir haben prinzipiell seitdem jetzt 2 Investmentrunden gefahren. Die eine haben wir gerade eben abgeschlossen und wir haben beide Runden haben wir 7-stellige Investments an Bord geholt. Ja. Und ich sag mal, ich bin mit den Investoren, die ich da gefunden habe, sehr glücklich, weil da auch einfach nicht nur Geld reinkommt, sondern weil da auch einfach eine gewisse Expertise mit reinkommt, von der wir profitieren.
Dann ein weiteres Rezept von eurem Erfolg ist das Thema Open Source. Das ist einmal Open Source Software und vielleicht auch Open Source Hardware. Wie sieht da der Mix bei euch aus?
Also auf der einen Seite, wie hat es damit angefangen? Ich fange mal so an. Ich habe mir einfach eine persönliche Auszeit genommen und ein Produkt gemacht. Ja, ich wollte da ja aus Spaß an der Freude einfach mal was irgendwie auf die Beine stellen, aber ich war jetzt nicht gewillt, dass ich mir da irgendwelche großartigen Lizenzen von irgendwas kaufe, weil ich auch die Notwendigkeit nicht gesehen habe, weil das existierende Open-Source-Projekte gab, auf die wir halt aufsetzen konnten. Ja? Und was sind da sozusagen die größten oder die größten Projekte, die wir nutzen? Auf der einen Seite, das ist softwareseitig, da haben wir eine Schrittmotor-Verfahr-Firmware. Ja, die läuft auf einem Microcontroller, der Arduino-kompatibel ist. Und das ist ein Projekt, hätten wir das selber quasi entwickelt. Wir hätten die Expertise gehabt, aber da wären bestimmt 2 Mann-Jahre reingeflossen. Ja? Und unsere Lösung wäre mit Sicherheit dann noch nicht so gut gewesen wie das, was auf dem Markt existiert. Das andere, was wir haben, das ist im Prinzip eine Web-Frontend-Software für 3D-Drucker. Ja? Da profitieren wir davon, weil da ist sehr viel von dem Streaming-Protokoll können wir übernehmen, aber auch Nutzer-Authentifizierung, Frontend-Code, so Sachen wie Software-Updates und Layout und so weiter können wir da übernehmen. Ja, das sind auch alles, sage ich mal, Komponenten, die wir da kriegen. Die sind jetzt verglichen mit unserer Konkurrenz, das sind nicht wirklich irgendwelche USPs, die sind nicht kriegsentscheidend. Das ist nichts, wovon wir irgendwie einen wahnsinnigen Vorteil hätten, wenn wir das irgendwie selbst entwickelt hätten. Ja. Ich glaube, kein Autohersteller würde heute irgendwie, sage ich mal, so ein gängiges Konzept wie ein Lenkrad irgendwie anzweifeln, weil was hätte er davon wirklich für einen Vorteil? Ja, und das andere sind dann aber einfach auch solche Sachen, ich habe gerade gesagt, unsere Firmware war Arduino-kompatibel. Ja, wir haben sozusagen auch unsere gesamte Elektronik auf Arduino-Basis aufgebaut, weil da gibt es einen Großteil von verfügbaren Libraries, aber auch eine riesengroße Community, die einem einfach helfen kann, wenn man ein Problem hat. Ja, und das erlaubt einem einfach eine unglaublich kurze Time-to-Market. Also wenn man sich das mal wirklich im Detail anschaut, für den ersten Mr. Beam Lasergravierer, ja, was im Prinzip eine 2-Achs-CNC-Maschine mit Lasertreiber und Frontend-Software ist, den haben wir in 2 Monaten auf die Beine gestellt. Ja. Den zweiten Mr. Beam, der wirklich dann komplett fertiges Ready-to-Use-Produkt war mit Schutzgehäuse und Sicherheitsschaltungen und. Da haben wir irgendwie 5-6 Monate gebraucht und hatten das Ding auf die Beine gestellt. Und das geht, oder diesen Geschwindigkeitsvorteil, den kriege ich im Prinzip nur hin, wenn ich sozusagen nicht alles selbst mache oder wenn ich quasi, man kriegt ihn auch sehr günstig hin, wenn ich mir jetzt diese Komponenten nicht dazu kaufe. Ja. Und da haben wir im Prinzip intensiv von Open Source profitiert. Und ich glaube, wir werden auch in Zukunft einfach davon profitieren, weil diese ganzen Komponenten entwickeln sich ja auch unabhängig von uns weiter. Und wir kriegen diese Entwicklungen quasi frei Haus. Und im Gegenzug geben wir natürlich aber auch Entwicklungen ja zurück. Wenn wir irgendwie einen Fehler finden in, sage ich mal, irgendeinem Projekt, was wir da benutzen, dann machen wir einen Bugfix und stellen den dem Mutterprojekt quasi zur Verfügung.
Diese Geschichte.
Es ist ein bisschen wie Windschatten fahren.
Bitte?
Windschatten. Ich sag mal, es ist ein bisschen wie Windschatten fahren beim Fahrrad, bei einem Fahrradrennen. Man profitiert davon, man profitiert aber nicht davon, wenn man es nicht macht, aber trotzdem profitieren alle anderen davon, weil die Möglichkeit gibt es ja, unabhängig, ob ich sie nutze oder nicht.
Für mich ist Open Source auch Teil von diesem Maker-Movement. Euer Erfolg entstand aus dem Maker-Movement. Wie würdest du jemanden den Maker-Movement beschreiben und was sind da so aktuell jetzt neben dem, was ihr macht, auch so Bereiche, die dich besonders interessieren? Wo siehst du interessante Entwicklungen?
Wo sehe ich interessante Entwicklungen im Maker-Movement? Also auf der einen Seite, ich glaube, der ganze Maker-Movement, der ist gerade heute noch lange nicht an seinem Peak angekommen. Ja, der ist so agil und schnell wie nie. Man sieht es irgendwie, sage ich mal, durch solche Aktionen wie zum Beispiel Maker versus Virus oder sowas jetzt gerade in so Covid-Zeiten. Man sieht im Prinzip, wie schnell da irgendwelche Open Source Beatmungsgeräte auf die Beine gestellt worden sind, wie schnell im Prinzip irgendwelche günstigen Face Shields oder Masken produziert worden sind. Ja, das sind alles Dinge, da glaube ich, Maker Movement ist aktueller denn je. Und gleichzeitig aber auch, was wir auch mit unseren Lasercuttern quasi verspüren, diese Demokratisierung von Fertigungsmaschinen, sei es 3D-Drucker oder aber Lasercutter oder aber auch jetzt Stickmaschinen, Plotter etc., ja, das erlaubt eine verteilte Fertigung, das erlaubt aber auch eine Fertigung zu Hause, gerade in Zeiten von einem Lockdown, ein absolut wichtiges Thema, weil es mir die Möglichkeit gibt, auch zu Hause im Homeoffice Geld oder Wert zu schöpfen, ja, Geld zu verdienen oder Wert zu schöpfen. Und das Maker Movement hat da einfach einen immensen Anteil daran, weil das ist ähnlich auch wie unsere Philosophie. Es nimmt existierende industrielle Technologie und skaliert die auf ein Niveau, wo man es mit wenig Vorwissen auch in einem kleinen Maßstab betreiben kann. Und 3D-Drucker ist, glaube ich, so das prägnanteste Beispiel, aber da gibt es auch einfach Entwicklungen in noch ganz andere Richtungen, sei es, sage ich mal, die ersten Open-Source-Spritzgussmaschinen entstehen, das sehe ich beispielsweise, oder aber auch Metall-3D-Drucker oder aber auch alle möglichen Arten von Graviermaschinen, Plottern, Stickmaschinen und so weiter. Ich glaube, da ist durchaus quasi dieses Digital Factory und Factory at Home ist ein wichtiges Thema, was vom Maker Movement bedient wird.
Der, vielen lieben Dank für diese Einblicke. Also euer Erfolg mit all diesen essentiellen, ich habe eben Zutaten gesagt, aber es sind ja diese Buzzwörter wie Crowdfunding, Open Source, Desktop Machines, die das alles so zusammenbringen, das ist super spannend und es ist nicht nur willkommen, sondern einfach sehr wertvoll, jemanden zu haben, der davon so frei berichtet. Wenn jetzt da draußen ein Hardware-Unternehmer oder Unternehmerin ist, die das genauso ernst vorhat, können solche Menschen auf dich zukommen und dich irgendwie als Business Angel oder als Sparingspartner mitdenken und überzeugen, oder bist du zu sehr vom Daily Business eingewickelt, dass das aktuell nicht möglich ist?
Also prinzipiell, ich sag mal, meine Zeit ist schon extrem knapp. Das liegt aber jetzt nicht nur an meinem Business, sondern das liegt auch einfach daran, ich habe eine 3-jährige Tochter und die fordert auch einfach gerade viel von meiner Aufmerksamkeit und die hat sie auch verdient. Aber ich mag Austausch, ich mag insbesondere diese ganzen Themen mit digitaler Fertigung, mit Hardware-Produkten, insbesondere Werkzeug. Und meiner Erfahrung nach hat jeder Austausch irgendwie beiden Seiten was gebracht. Und von dem her, man kann mich gerne auf LinkedIn kontaktieren. Das ist, glaube ich, so mein größtes Netzwerkmanagement-Tool an der Stelle und der beste Kontakt auch zu mir. Und einfach mal anklopfen.
Besten Dank. Vielen lieben Dank. So, das war Episode Nummer 8. Seit Corona Episode Nummer 8. Zwei weitere sehr spannende Episoden sind wieder in der Mache. Es läuft sehr gut. Für alle, die Feedback haben, die Ideen haben, schaut euch mal unseren neuen One-Pager an auf www.mmx.berlin. Da gibt es eine allgemeine Übersicht über die eigentliche Veranstaltungsreihe, den Podcast und auch schon mal ein Teaser für die zukünftigen Fabrikbesuche, die es post-Corona geben wird und wo wir uns dann gemeinsam die attraktivsten Fabriken Europas anschauen werden. Und ganz unten auf dem One-Pager gibt es ein Formular und wenn ihr da irgendwas zu mitteilen habt, gebt uns gern Bescheid. Das Ganze ist ein Community-Projekt und es lebt vor allem auch von euren Ideen, eurem Feedback und der Community per se. Wir hören uns nächsten Mittwoch bereits wieder. Bis dahin euch allen eine gute Woche und bleibt gesund.